Heute über eine Frau reden. Es trifft sich gut, dass Muttertag ist. Aber geht immer eine biblische Figur. Und zwar handelt es sich um die Hanna im Alten Testament. Wir werden jetzt keinen Text aufschlagen, weil die Geschichte zu lange wäre, wenn ich sie jetzt vorlesen würde. Ich werde das einfach auch so kurz erzählen oder zumindest die wichtigsten Dinge, die mir auf dem Herzen ist. Die Hanna aus dem Alten Testament, 1. Buch Samuel, Kapitel 1 und 2, handelt von ihr. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Einschnitt im Leben der Geschichte Israels. Die Hanna. Ich möchte zwei besondere Schlaglichter setzen und jetzt nicht die ganze Geschichte so im Detail durchgehen, aber zwei Schlaglichter, die mir einfach aufs Herz gefallen sind als Botschaft für diesen heutigen Sonntag. Die Hanna war eine Frau, die keine Kinder bekommen konnte. Sie war unfruchtbar. Und sie hat unter dieser Unfruchtbarkeit sehr gelitten. Das hat ihr viel Schmerzeleid und Leid gebracht und sie hat geweint. Und dieser Zustand der Hanna ist ein Bild. Ein Bild, das in mehrerer Hinsicht eine Bedeutung hat. Aber es hat zunächst einmal auch darin eine geistliche Bedeutung, weil diese Geschichte von der Hanna findet statt in einer ganz wichtigen Phase der Geschichte des Volkes Israel. Ihr Lieben, wenn man die Bibel liest, dann ist es immer wieder gut, nicht nur den jeweiligen Abschnitt zu lesen, sondern immer auch zu achten, in welchem Zusammenhang steht das Ganze. Die Geschichte der Hanna mit ihrem Verlangen nach einem Kind ist in einer Situation, wo wir sehen im Volke Israel, dass man sagen kann, die ganze Periode der Geschichte Israels davor war eine absolut unfruchtbare Zeit. Die Hanna ist ein Bild. Und sie beendet eine Zeit und fängt etwas Neues an. Genau da ist die Hanna. Ihr Lieben, die Geschichte Israels, ihr wisst ja, wie Israel aus der Sklaverei befreit wurde, aus Ägypten, dann 40 Jahre in der Wüste war. Da haben sie sehr viel an Wundern und Zeichen Gottes erlebt. Und dann sind sie in das gelobte Land hineingekommen und haben es eingenommen über viele Jahre durch Josua und wie sie dann sich niedergelassen haben, diese 12 Stämme, ihre eigenen Orte und Gebiete hatten. Da kam die Zeit der sogenannten Richter, ein eigenes Buch in der Bibel. Und wenn man dieses Buch der Richter aufmerksam liest, dann merkt man, dass das eine Zeit war, in der sich immer und immer wieder wie in einer Kreisbewegung die Situation wiederholt hat. Das Volk Israel, nachdem es sich niedergelassen hatte, wurde ja zufrieden und satt und hat seinen Gott vergessen. Sehr unfruchtbare Zeit geistlich gesehen. Die Folge war, dass Gott, um sie aufzurütteln, hat er sozusagen durch Feinde, die dann eingefallen sind in die Stämme, die diese Stämme dann eingenommen haben oder die Stämme zum Tribut verpflichtet haben, zu Abgaben, dann haben sie schwer gelitten unter dieser Phase. Dann haben sie ganz kurzfristig zum Herrn geschrien und dann heißt es, und der Herr hörte ihr Schreien und er erweckte einen Richter. Also Richter war damals jetzt nicht im heutigen Sinne gemeint, sondern ein Feldherr, der natürlich auch Recht gesprochen hat, aber in erster Linie war er ein Feldherr, der dann Israel wieder von seinen Feinden befreit hat. Kaum war das geschehen, wurde Israel wieder ungehorsam, hat auf Gott vergessen Und das wiederholte sich und wiederholte sich und wiederholte sich. 400 Jahre ungefähr, 300 bis 400 Jahre, war diese Zeit der Richter eine sehr, sehr unfruchtbare Zeit, wo Israel wirklich die meiste Zeit weit weg von Gott war. Und in dieser Situation beginnt etwas Neues jetzt nach diesen 300, 400 Jahren. Es beginnt mit dem ersten Buch Samuel, das kommt nach dem Richter. Erster Buch Samuel, erstes Kapitel, Hanna. Das hat Bedeutung. Und es wird geschildert von einer Hanna, die unfruchtbar war. Das ist ein Bild für das, was sozusagen geistlich sich in Israel abgespielt hat. Und in ihr war ein Verlangen, das war fast unstillbar. Wer diese Geschichte liest, lest das zu Hause nach. Der merkt, mit welcher großen Eindringlichkeit und mit einem großen Verlangen sich die Hanna sozusagen danach ausgestreckt hat, dass sie ein Kind bekommen würde, also dass ihr Leib Frucht bringen würde. Es war der Schrei nach Frucht. Ein Bild. Und das ist auch ein Bild nicht nur jetzt für leibliche Frucht, sondern auch für geistliche Frucht. Sie hat ja dann den Samuel bekommen und mit dem Samuel kam ein neues Kapitel in die Geschichte Israels. Sie hat sich so ausgestreckt nach diesem Kind und sie hatte keine Ahnung, welche Bedeutung Samuel haben würde. Samuel war einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des Volkes Israel. In einer ungemein wichtigen Zeit hat er Israel durch sein Prophetentum und sein Priestertum geleitet. Und hat diesen Höhepunkt auch der ersten Königszeit, Saul, David und Salomo, sozusagen begleitet und hervorgebracht. Das war eine Hochzeit sozusagen für Israel in diesen ersten drei Königen. Und das ist alles mit Samuel. Und wie als Samuel als Bub dann zu dem Priester Eli kam, das wird in dieser Geschichte ja auch erzählt dann, als er Samuel geboren war, da heißt es, wie Samuel von Gott berufen wurde, ein Prophet zu sein, da heißt es, dass in dieser Zeit, also in der Zeit zu Samuel, als er jung war und davor, da war das Wort des Herrn ganz selten. Gott hat nicht mehr gesprochen zum Volk. Sie waren nicht mehr ausgerichtet auf ihn. Sie waren auf einer anderen Wellenlänge. Gott hat nicht mehr mit ihnen gesprochen. Und es gab keine Offenbarungen mehr im Volk, heißt es. Und mit Samuel setzt etwas Neues ein. Und ihr Lieben, das ist etwas, was mir ein Bild gibt für die Situation, um die es in Israel damals gegangen ist, aber es ist eine Botschaft. Ihr Lieben, die Hanna ist das Bild für einen Menschen, sagen wir es noch genauer, für einen Jünger Jesu, der unter seiner geistlichen Unfruchtbarkeit leidet. Das ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Es gibt so etwas, dass man auch als Jünger Jesu merkt, das, was aus meinem Leben hervorkommt und was Gott durch mein Leben tut, das ist eigentlich so wenig. Was tut Gott durch mein Leben? Aber wir wissen aus dem Neuen Testament, dass sozusagen eine der wichtigsten Aufgaben, die uns als Jünger Jesu gesetzt sind, ist, dass wir Frucht bringen. In Johannes 15, da ist dieses berühmte Wort nicht, wo Jesus zu den Jüngern sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und dann heißt es, und ich habe euch dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Das ist eine Bestimmung, das ist nicht ein, kann sein oder auch nicht. Ich habe euch dazu bestimmt, gesetzt, sagt Luther, berufen, gestimmt, Frucht zu bringen. Und eure Frucht soll bleiben. Soll eine Frucht sein, die in die Ewigkeit hineingeht. Und da ist jetzt nicht die Frucht gemeint, die in uns geschieht, Liebe, Freude, Friede und alles das, was sozusagen jetzt uns betrifft, sondern es ist die Frucht, wo etwas von uns ausgeht und andere Menschen erreicht. Und ihr Lieben, sozusagen die Hanna, die ist sozusagen in dieser Geschichte aus 1. Samuel 1 ein Bild für jemanden, der merkt, nicht nur merkt, sondern auch ein Stück weit leidet, dass aus meinem Leben so wenig Frucht kommt. Vielleicht gibt es unter uns solche. Ich kenne solche Phasen. Manchmal ist es eine Phase, manchmal ist es ein Lebensgefühl, dass wir immer wieder damit kämpfen, dass nicht genug Frucht aus unserem Leben herauskommt. Und wir uns überlegen, warum nicht? Was ist da los? Warum ist es so, dass offenbar Gott mich nicht so benutzen kann für andere? Wo ist die Frucht? Wo ist das Ergebnis? Wo sind Auswirkungen, dass ich sagen kann, da ist etwas von meinem Leben ausgegangen, das hat sich ausgewirkt im Sinne von Frucht auf andere Menschen hin. Und weiters ist die Frage, wenn jemand das entdeckt für sich selber, dass er sagt, nach welchem Maßstab jetzt es auch immer auch misst, das ist jetzt nicht so wichtig, aber dieses Gefühl, ich bringe nicht genug Frucht. Was kommt schon aus meinem Leben heraus? Dass aus diesem Gefühl heraus auch ein Leiden wird. Etwas, was mir nahe geht. Ihr Lieben, dieser Gedanke, dass man zu wenig Frucht bringt, das ist sicherlich eine Frage, die sich ja immer wieder einmal Menschen stellen oder sehr viele stellen, aber oft wird diese Frage verdrängt. Man geht dann zur Tagesordnung über und man ist dann eigentlich mehr oder minder zufrieden, dass man ja selber wiedergeboren ist und ja, die Frage, ob man viel Frucht bringt oder wenig, ist nicht so entscheidend wichtig und man begnügt sich halt mit diesem Maß an Dingen, wo man sagen kann, ja da oder da oder da hat sich ja etwas ausgewirkt. Und dann gibt es aber auch solche, die wehren diesen Gedanken überhaupt ab, das mit dem Fruchtbringen, weil dann sagen sie, wenn du davon redest, dann klingt das so wie leistungsorientiert. Dann klingt das so, wie wenn du sozusagen oder wenn ich durch meine Aktivitäten im Glauben etwas hervorbringen müsste, eine Leistung, auf die ich hinweisen könnte. Und es käme darauf an, als ob ich vor Gott etwas aufweisen muss, was ich für ihn getan habe. Und weil das ja ein unbiblischer Gedanke ist, dieses Leistungsdenken, wehrt man das ab. Aber ihr Lieben, wir kommen nicht umhin, dass eine Bestimmung über unserem Leben liegt, wir sollen Frucht bringen. Und natürlich ist es dann offenbar, wenn wir die Bibel lesen, dass da ein deutlicher Unterschied besteht zwischen Frucht und zwischen Leistung. Es geht natürlich nicht darum, dass wir eine geistliche Leistung vollbringen. Eine Leistung ist etwas, was wir durch unser Tun, durch unsere Mühe und durch unseren Einsatz hervorbringen und vorweisen können. Frucht ist etwas, was aus uns herauswächst, durch eine andere Kraft, die in uns wirksam ist. Das ist ein großer Unterschied. Nun, die Frage ist, wieso ist so wenig Frucht manchmal da? Und ich denke mir, es ist gesund, wenn wir unter einer solchen Frage auch oft oder manchmal leiden. Das ist gesund. Dass es nicht einfach so der Tagesordnung übergeht, sondern na gut, es ist halt so, wird schon mal anders werden und in diese Richtung. Nun, die Hanna ist da ein riesiges Vorbild. Ihr Lieben, die hat jetzt natürlich im Zusammenhang mit einem natürlichen Kind, aber da geht es auch um Frucht des Leibes sozusagen hier. Die Hanna hat sich nicht begnügt damit. Für die Hanna war das ein unglaubliches Verlangen, fruchtbar zu werden, und zwar gar nicht jetzt für sich, sondern eben auch für andere. Aber das Entscheidende war, sie hat über diese Fruchtlosigkeit nicht einfach gejammert und dann zur Tagesordnung übergegangen, sondern diese Fruchtlosigkeit, diese Unfruchtbarkeit hat sie mit aller Kraft ins Gebet getrieben. Ihr Lieben, das wäre etwas, wenn wir anfangen würden, über unsere Unfruchtbarkeit im Gebet zu weinen und nicht so leger darüber hinweg zu gehen. Nicht im Sinne, dass wir uns vergleichen mit anderen und sagen, ja, der hat so viel Frucht und der hat so viel Frucht, wie auch immer wir das messen, vielleicht dadurch, wie viele Leute durch ihn zum Glauben gekommen sind oder was auch immer und bei mir niemand. Es geht nicht ums Messen. Es geht nicht um ein Maß, sondern es geht darum, dass wir von ganzem Herzen uns danach ausstrecken wollen, dass unser Leben fruchtbar wird für Jesus. Und die Hanna, die ist da wirklich ein unglaubliches Vorbild darin, wie sie sich ausstreckt und wie sie im Gebet sich darum bemüht und darum ringt, dass sie sozusagen aus dieser Fruchtbarkeit herausgelöst wird. Und da ist etwas Wichtiges jetzt. Es geht der Hanna nicht darum, dass sie gerne Frucht hätte im Sinne einer persönlichen Segnung. Da schreien wir schneller zu Gott, wenn es um uns geht. Wir wollen mehr Vollmacht, mehr Kraft, mehr so und so und so und so und so, mehr Glück, mehr Frieden und alle diese Dinge, die Früchte für uns. Aber die Hanna, für die Hanna ist es gar nicht so, dass sie im Eigentlichen, im Tiefsten darum ringt, dass es ihr besser geht, dass sie mehr in ihrem Leben gesegnet wird. Und ihr Lieben, das sieht man in einer Sache, die in dieser Geschichte ein wichtiger Punkt ist, nämlich die Hanna ist mit ihrem Mann und dieser Mann hatte noch eine zweite Frau, das ist aber jetzt nicht wichtig für das, was ich betonen möchte. Sie sind immer wieder jährlich zu den Festen gegangen. Damals gab es noch keinen Tempel, sondern da war die Stiftshütte, die stand in Silo. Und dort in Silo, dort hat sie ihr Herz ausgeschüttet vor dem Herrn. Und dort in Silo, übrigens, wer heute nach Silo fährt, also in Israel, ein wunderschöner Ort, ein besonderer Ort, ich liebe diesen Ort Silo, vor allem, weil dort keine Kirche drüber gebaut ist, also weil es sozusagen naturbelassen ist, ein paar Ausgrabungen, aber heute steht dort neben den nicht so vielen Ausgrabungen, aber sie sind original, wo die Stiftshütte stand, steht daneben heute ein Zelt. Und das heißt das Zelt der Hanna. Es ist wirklich ein Zelt. Und da drinnen sind Bänke, wo sich Touristen, die hinkommen, hinsetzen können und wo sie, so wie die Hanna, ihr Herz vor dem Herrn ausschütten können. Das ist eine gute Idee. Hat mir sehr gut gefallen. Wir haben uns dann dort auch getroffen bei unserer letzten Israel-Reise und gebetet. Aber was ich sagen möchte, sie hat sich dort hingesetzt und sie hat vor Gott ein Gelöbnis abgelegt. Das berührt mich. Ein Versprechen. Und zwar ein Versprechen, bevor sie überhaupt das Kind oder ein Kind empfangen hätte. Da war noch nichts im Mutterleib. Noch vorher. Und sie hat gesagt, Herr, wenn du mir einen Knaben schenkst, dann werde ich dir diesen Knaben zurückgeben. Und ich werde ihn weihen für jeden Tag seines Lebens dir, dem allmächtigen Gott. Das Gebet der Hanna. Ihr Lieben, das ist eines der tiefsten Gebete, die es überhaupt gibt. Und das ist auch eines, ich komme gleich nochmal drauf, eines der tiefsten Gebete, die wir für unsere Kinder beten können. Betrifft auch Väter. Aber das ist etwas, wo die Haltung der Hanna sichtbar wird. Herr, ich suche Frucht. aber nicht für mich, sondern dass durch die Frucht, die du durch mich wirkst, und sie konnte das ja nicht selber machen, diese Frucht der Hervorbringung des Kindes. Aber ich möchte, dass diese Frucht, die du durch mich wirkst, für viele andere in meinem Volk zum Segen wird. Ich möchte, dass durch diese Frucht meines Leibes Israel gesegnet wird. Die anderen, nicht ich. Ich kann verschwinden. Aber dieses Verlangen der Hanna nach, Herr, ich gebe dir das zurück, ich will das gar nicht für mich. Obwohl es für sie als Mutter, als unfruchtbare Mutter und vor allem in der damaligen Zeit sowieso eine Katastrophe war, wenn man nicht schwanger war. Das galt ja wie eine Strafe Gottes. Aber in diesem Gebet zeigt sie, dass sie nicht nur deswegen ein Kind wollte, weil das eben damals wichtig war und eine Schande war, sondern vor allem, weil sie damit ausdrücken wollte, dass sie etwas gebraucht werden wollte von Gott, um Frucht zu bringen für das Reich Gottes. Für das Reich Gottes es abzugeben und sozusagen dadurch auch fähig zu werden, eine Person zu sein, die nun auch wirklich für das Reich Gottes fruchtbar wird. Und es ist so schön, wie erzählt wird in 1. Samuel 1, wie sie da in der Stiftshütte sitzt und der Eli, der Oberpriester, sitzt am Eingang der Stiftshütte und er beobachtet, scheinbar ist sie allein zurückgeblieben und er beobachtet, wie sie dort sitzt und er schaut sie an und er kennt sich nicht genau aus, weil sie irgendwie eigenartig sich benimmt, sie redet vor sich hin, aber man hört ihre Stimme nicht, sie hat irgendwie ein eigenartiges Benehmen und der Eli denkt sich, das muss ich mir genau anschauen und geht dann zu der Hanna hin und sagt, du, liebe Frau, bist du betrunken? Wenn du betrunken bist, dann bitte geh hinaus, verlass diesen Ort. Und dann sagt die Hanna, nein, ich habe keinen Wein oder sonst irgendwas Alkoholisches getrunken, sondern, und dann ist dieses schöne Wort, ich schütte mein Herz vor dem Herrn aus. Ich schütte mein Herz, das muss so berührend gewesen sein, das muss so außergewöhnlich sein, dass dem Eli das aufgefallen ist, wie diese Frau hier bittet, mit einer derartigen Inbrunst, mit einem derartigen Verlangen, Frucht bringen zu dürfen. Ihr Lieben, das ist etwas, was mich total anspricht. Und ich mir sofort überlege, ist das in meinem Leben jemals so gewesen, dass ich mit einer solchen Inbrunst dafür bete, dass Frucht aus meinem Leben ausgeht. Nicht nur, dass es mir gut geht und dass ich bewahrt werde und dass ich diese oder jene Gabe bekomme oder das und jenes zusammenbringe oder diese oder jene Entscheidung richtig treffe, sondern dass etwas von mir ausgeht, was für die anderen zum Segen wird, in welcher Weise das auch immer geschieht. Und als der Eli das hört, worum es ihr wirklich ging, war er auch berührt. Und sichtlich unter prophetischem Eindruck hat er dann gesagt, geh nach Hause und der Herr wird deine Bitte erfüllen. Und sie geht. Und es wird schön berichtet, wie sie dann nach Hause geht. Sie geht anders nach Hause, als sie nach Silo gekommen ist. Es ist nichts passiert, sie ist noch nicht schwanger geworden. Aber allein die Tatsache, dass sie ihr Herz so massiv ausgeschüttet hat und in dieser Situation sogar Gott durch den Priester Eli auch zu ihr gesprochen hat, das hat ihr Herz verändert. Und das heißt, sie hat wieder angefangen zu essen. Und ihr Gesicht war nicht mehr so traurig wie vorher. Das wird berichtet. Das sind ja wichtige Dinge, ja, weil wir wissen, wie knapp die Bibel berichtet. Dass, ihr Lieben, wo Menschen, wo jemand von uns mit ganzer Inbrunst etwas vor Gott ausspricht, was in seinem Willen ist. Und dieses Gebet, das sie ausgesprochen hat, war absolut etwas im Sinne Jesu, im Sinne Gottes. Da verändert Gott schon allein dadurch, dass wir ernsthaft ihm das sagen, unser ganzes Gemüt und Frieden kam über sie. Ihr Lieben, wenn wir anfangen, mit ganzer Inbrunst zu beten, in Übereinstimmung mit dem Willen Jesu, denn Jesus will, dass wir alle fruchtbar werden für ihn. Wir sind dazu gesetzt, wir sind dazu bestimmt, dass Frucht von uns ausgeht. Und dass diese Frucht bleibt, nicht gleich wieder verschwindet, so sagt Jesus. Und wenn wir mit Inbrunst das zu einem Thema unseres Lebens machen, ja, ich möchte so gerne, dass mein Leben fruchtbar wird. Und wenn es nicht fruchtbar ist, dann zeig mir, gibt es da irgendetwas, was dich behindert, durch mein Leben Frucht zu bringen? Ist das wirklich ein Anliegen? Oder sagen wir lieber, na, da frage ich gar nicht, weil dann kriege ich auch eine Antwort, die vielleicht unangenehm wäre. Aber das war für die Hannah ein unglaublich wichtige Sache, dass sie, koste es, was es wolle, mit all ihrem Einsatz darum bat, Herr, mach mich fruchtbar. Für Israel. Für Israel. Ich gebe ihn dir zum Dienst. Also sie war bereit, dann, wenn das Kind entwöhnt war, den Knaben, dem Eli, nach Silo zu bringen, dass er dort sein ganzes Leben lang dem Herrn dient. Sie war von Anfang an bereit, bevor sie schwanger geworden ist. Sie hat gesagt, ich gebe ihn. Ich will ihn nicht für mich. Und dann heißt es, und sie kam nach Hause und sie wurde schwanger. Und dann bekam sie dieses Kind und sie nannte ihn Samuel. Und Samuel heißt von Gott erbeten. Oder auch von Gott erhört, kann man auch in zweifacher Weise übersetzen. Und als dann die Zeit gekommen war, wir wissen nicht nach wie vielen Jahren, ist sie dann mit diesem Kind zu Eli zurückgegangen, in die Stiftshütte und hat dieses Kind dem Eli übergeben. Wahrscheinlich war sie noch eine Zeit lang dort, sie war noch angewiesen, wir wissen nicht. Damals hat man Kinder bis zu 3 Jahren gestillt, sagt man. Also das ist die Entwöhnungsphase. Und wenn sie schon damals dann hingegangen ist, dann war er immer noch angewiesen auf die Mutter. Das wird alles nicht erzählt, das ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Hanna ihr Versprechen gehalten hat. Das erbetene Kind wird dem Herrn geweiht. Und ihr Lieben, damit komme ich zum letzten Gedanken, der für uns jetzt auch ganz wichtig ist, als reale Väter und Mütter, als Großmütter und Großväter, als werdende Mütter, ganz egal. Das ist eine Botschaft für uns. Ihr Lieben, diese Botschaft, die aus diesem Gebet der Hannah kommt, ist diese. Das Allerwichtigste. Was wir für unsere Kinder, leiblichen Kinder, die von uns geboren werden, das Allerwichtigste, worum wir beten, worum wir ringen, worum wir weinen, warum wir Verlangen haben, ist, dass sie dem Herrn geweiht werden. Dass sie in die Berufung ihres Lebens finden. Nun, ihr Lieben, es gibt Kinder, real unter uns, die sind vom Herrn so erbeten worden, wie die Hanna konkret ein Kind erbeten hat. Weil man vielleicht selbst auch lange Zeit gewartet hat und es hat nicht funktioniert und man hat gebeten und gebeten und dann hat Gott erhört. Dann hat man auch so ein erbetenes Kind, so wie der Samuel. Es gibt aber viele Kinder, die sind nicht direkt jetzt sozusagen erbeten worden, dass man für jedes Einzelne lange Zeit gebetet hat, bis es funktioniert hat, sondern man war offen dafür und sagt, ja Herr, wir sind für jedes Kind dankbar, dass du uns schenkst und es ist gewollt und angenommen. Dann gibt es Kinder, mit denen hat man nicht mehr gerechnet, weil sie zu einem späteren Zeitpunkt gestanden, wo man nicht mehr darauf ausgerichtet war, jetzt Kinder zu bekommen, aber man hat es angenommen. Man hat sich innerlich darauf eingestellt. Und es gibt Kinder, die man nicht erwartet hat, aber auch nicht gewollt hat. Die man ablehnt oder die man abgelehnt hat. vielleicht heimlich. Man hat sie nicht abgetrieben. Das gibt's auch natürlich, ja. Aber jedes von Jüngern Jesu, wo man innerlich schwer damit zu kämpfen hatte, dass dieses Kind jetzt geboren wird oder man ist vergewaltigt worden, daraus ist ein Kind entstanden, das ist nicht ein Kind, das man erbeten hat. Ihr Lieben, was ich einfach sagen möchte, ist Folgendes. Egal, unter welchen Umständen Kinder empfangen und geboren worden sind, jedes Kind, das geboren wurde, ist ein vom Herrn geschenktes Kind. Vielleicht nicht ein erbetenes Kind, aber jedes ist ein geschenktes Kind. Und deswegen ist dieses Gebet, das die Hanna hier gebetet hat, ein vorbildhaftes Gebet für jeden Vater, für jede Mutter, für jeden Großvater, für jeden Großmutter und auch für werdende Mütter und Väter. Ihr Lieben, wenn der Herr es ist, der Kinder schenkt und nicht wir sie produzieren, dann ist es so, dass auf jedem einzelnen Kind eine echte Berufung liegt. Die Hanna hat keine Ahnung gehabt, welche Berufung auf dem Samuel liegt. Und das müssen wir auch gar nicht vorher wissen. Aber es ist eine ganz wichtige Sache, dass wir damit rechnen und dass wir das zu unserem größten Anliegen machen als Eltern, dass jedes Kind, unter welchen Umständen es auch geboren war, was wir damals auch empfunden haben und wie schwer uns das gefallen ist oder leicht uns es gefallen ist, dieses Kind anzunehmen, dass wir es letztendlich als ein riesiges, von Gott geschenktes Kind annehmen und nichts mehr wollen, als dass dieses Kind in seine Berufung kommt. Ihr Lieben, wir können unsere Kinder nicht mehr lieben, als dadurch, dass wir dafür beten, dass sie in ihre Berufung finden. Unsere Kinder sind nicht unser Eigentum. Unsere Kinder sind nicht sozusagen in dem Eigentum, dass wir darüber verfügen, was aus ihnen wird. Oder dass wir sozusagen alles in eine Richtung unternehmen, dass das oder jenes, was wir uns vorstellen, mit unseren Kindern wird. Ihr Lieben, unsere Gebete müssen nicht in erster Linie darauf ausgerichtet sein, dass er diese Prüfung schafft und diesen Beruf erlernt oder das oder was es auch so an Segnungen gibt. Und das ist ja nicht schlecht. Ihr Lieben, wer von uns, schließ mich ein, ich tue es manchmal, aber nicht jeden Tag. Aber ich frage das, wer tut jeden Tag, niemand muss aufzeigen, bitte, jeden Tag für die Berufung seiner Kinder oder Enkelkinder betet. Jeden Tag. Ihr Lieben, das ist der größte Dienst, den wir als Mutter einem Kind geben können. Den wir als Vater unserem Kind geben können. Das ist mindestens 10-mal so wert, wie auch die Stunde, die wir mit dem Kind verbringen und spielen. Dieses inbrünstige Gebet, Herr, du hast dieses Kind gegeben, wie auch immer es entstanden ist. Und mein größter Wunsch ist, dass ich dir dieses Kind weihe. Es soll dir geweiht sein, es soll dir geweiht sein. Und ich bitte dich, dass du dieses Kind zu einem Segen machst für viele andere Menschen. Ihr Lieben, und da ist es egal, ob jemand von uns schon vom ersten Tag der Geburt unseres Kindes dafür gebetet hat, oder erst heute beginnt. Wenn dein Kind schon 50 Jahre alt ist, ist es nicht zu spät. Es ist wichtig, wann immer wir diese Entdeckung machen, dass wir da etwas versäumt haben, dass die Frucht unseres Leibes sozusagen, und da schließe ich jetzt die Väter mit ein, ja, dass das zu einem Segen wird. Ihr Lieben, die Hanna hat ein Gelöbnis getan, bevor sie überhaupt schwanger wurde. Herr, wenn du mir ein Kind schenkst, ich gebe es sofort dir. Das tun wir ja in der Segnung unserer Kinder und der Darbringung, aber das muss ein Lebensgefühl werden, wo wir sagen, von ganzem Herzen, jeden Tag, ich möchte nichts lieber, als dass mein Kind genau in die Berufung hineinfindet. Und wenn es nicht in seiner Berufung lebt jetzt gerade, ganz ins Gegenteil geht, unser Kind und vielleicht schon 40, 50, 60 Jahre alt ist, na, umso dringlicher wäre dieses Gebet, heute zu beginnen. Es ist nie zu spät. Dieses Gebet der Hanna, dieses Gelöbnis, können wir auch dann treffen, wenn unsere Kinder schon relativ alt sind. Wir sagen, Herr, es tut mir leid, dass ich nicht früher intensiv für meine Kinder so gebetet habe, aber ich beginne jetzt. Heute ist der Tag, wo wir anfangen können, unsere Kinder, auch wenn es gar nicht so ausschaut, dass sie jemals zum Jesus finden, dass wir sagen, Herr, es ist dein Kind, du hast schon bei der Erschaffung dieses Kindes eine Vision gehabt für dieses Kind und ich bete, dass es da hineinfindet. Ihr Lieben, es gibt ja durch die Kirchengeschichte hindurch viele Zeugnisse von Müttern und Großmüttern, die für ihre Kinder gebetet haben, wo wir gerade ihren Namen wissen und dass sie gebetet haben und dann die Frucht ihres Gebetes erleben in mächtigen Männern und Frauen, die für Gott große Dinge getan haben. Und dahinter stand eine Mutter, ein Vater, ein Großvater. Und ihr Lieben, ganz besonders die jungen Leute unter uns, die jetzt vielleicht gerade geheiratet haben und noch keine Kinder haben oder gerade dabei sind zu heiraten und sich Kinder wünschen. Was für eine Chance, wenn ihr schon vorher, wie die Hanna gesagt hat, Herr, wir geloben dir, dass wir dieses Kind dir weihen. Das heißt nicht, wie es im Mittelalter in der katholischen Kirche dann war, dass man in sein Kloster gibt, ja, dass es Priester wird, von dem rede ich jetzt nicht, damit man mich ja nicht missversteht. Sondern es geht nur darum, dass man über dem Kind ausspricht, Herr, dieses Kind sei dir geweiht zum Aufbau deines Reiches. Und das ist mir als Mutter, als Vater das Wichtigste, bevor ich noch schwanger werde, dass mein Kind etwas wird, was zum Aufbau des Reiches Gottes dient. Meine eigenen Kinder, die erinnern sich noch gut an die Uli, wenn es darum ging, dass jemand vielleicht überlegt hat, soll er noch einmal schwanger werden oder nicht, hat die Uli immer wieder gesagt, noch eins fürs Reich Gottes. Noch eins fürs Reich Gottes, war immer ihr Ausspruch. Also jedes Kind hat diese Berufung, fürs Reich Gottes da zu sein. Und ihr Lieben, unter welchen Bedingungen auch immer Kinder entstanden sind, ob das sehr schmerzhafte Situationen waren. Ich meine jetzt nicht bei der Geburt schmerzhaft, sondern die Situation sehr schmerzhaft. Das kann die ganze Sache umdrehen. Oder wenn wir gerade in großen Schmerzen liegen wegen unserer Kinder, weil sie nicht einen Weg gehen, wir können immer noch jeden Tag für die Berufung unserer Kinder, Enkelkinder, Schwiegerkinder ins Gebet treten. Das können auch Tanten und Onkel. Ihr Lieben, da ist ja niemand ausgeschlossen. Was wäre das für eine unglaubliche Sache, wenn viele Menschen anfangen, so wie die Hanna, zu sagen, Herr, dieses Kind gehört dir, dieses Kind gehört dir. Und ich möchte nichts mehr, als dass es in die Berufung hineinwächst. Und ich werde mich dazu zur Verfügung stellen, dass das geschieht. Wie gesagt, nicht in ein Kloster, sondern die Berufung. Die Berufung zu leben, die kann man in jedem Beruf, die kann man in jedem Stand. Das ist nicht diese Frage, sondern da geht es um etwas anderes. Und ihr Lieben, darum glaube ich, dass diese zwei Dinge heute einfach eine Botschaft sind, die auch mir wieder ganz neu aufs Herz gefallen sind. Das eine ist, wie gehe ich mit meiner Unfruchtbarkeit um? Mit meiner geistlichen Unfruchtbarkeit. Ist das ein Schmerz? Und wende ich mich mit diesem Schmerz an den Herrn, indem ich mein Herz ausschütte und Herr und sage, ich möchte nicht nur für mich etwas, das mir besser geht, ja. Das ist auch okay, wenn wir für unsere Gesundheit beten und alles Mögliche, das ist ja gar keine Frage. Aber da geht es um eine Frucht, dass ich für andere fruchtbar werde. Das ist das, worum es hier in dieser Sache geht. Und vergesst eure Kinder nicht und Enkelkinder nicht. Ich weiß auch von der Uli, dass sie mehrfach, glaube ich, auch prophetisch von Menschen zugesprochen bekommen hat, es ist eine deiner Hauptaufgaben, für deine Kinder und Enkelkinder zu beten, dass sie in ihre Berufung kommen. Und sie hat das wirklich getan. Ihr Lieben, das ist nicht eine schwere Arbeit in dem Sinne, ja, wie das andere, wenn man mit Kindern erzieht. Das kann man tun. Das kann man wirklich, dauert nicht lange am Tag. Aber man muss dran denken und es von Herzen wollen. Und ich bin überzeugt, dass viel Frucht daraus herauskommt. Auch neue Kinder, lasst sie zu, wenn der Herr es will. Und er hat für jeden seine Berufung. Und er wird sie auch durchführen. Amen. Lieber Herr Jesus, Herr Jesus, wir wollen dir danken an diesem heutigen Sonntag. Auch ganz besonders danke ich dir für alle Mütter und Großmütter und alle diejenigen, die leibliche Frucht gebracht haben. Und Herr, ich bitte dich, dass du sie ermutigst, dass du sie erinnerst, dass sie für ihre Kinder, für ihre Enkelkinder, für ihre Schwiegerkinder, dass sie für ihre Neffen und Nichten, dass sie anfangen, in einer anderen Weise zu beten als bisher. Ich bitte es auch für mich. Herr, wir wollen gerne, dass auch die Frucht des Leibes, also die Kinder, genau in die Berufung hineinfinden. Das ist unsere höchste Aufgabe, Mutterschaft und Vaterschaft in dem Sinne, dass wir sie leiten in die Berufung hinein, die du auf sie gelegt hast. Und das ist vor allem ein Gebetsakt, ein ständiges Gebet, das nie aufhört. Ja, Herr, wir möchten auch gerne Menschen sein, die neue Frucht bringen in jeglicher Art. Frucht für das Reich Gottes, dass von unserem Leben etwas ausgeht durch die Kraft deines Heiligen Geistes, was andere berührt, was andere verändert, was einen Unterschied ausmacht. Dass in unserer Umgebung sich etwas verändert, weil du in uns wohnst und weil du durch uns wirkst. Herr, wir wollen neue Frucht erleben. Und Herr, wir bitten dich darum, wir schütten unser Herz aus und wir bitten dich darum, dass du auch unser Leben fruchtbar machst, damit dadurch dein Reich gebaut wird in Fülle. Amen.